wenn PubMed nicht mehr zugänglich ist, ist es nicht einfach nur eine Suche nach Artikeln, die nicht mehr funktioniert, sondern da bricht tatsächlich die Suche von Ärzten, aber auch ganz viele eben medizinische Drittdienste und andere Datenbanken zusammen.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt. Mein Name ist Paulina Kamm. Ich bin aus dem Ressort Politik und Wirtschaft bei der Pharmazeutischen Zeitung in Berlin. Heute habe ich die Ehre, gleich zwei Personen interviewen zu dürfen, und zwar die Projektleitungen von OLS Pub. OLS Pub ist eine offene und nachhaltige Alternative zur US-amerikanischen PubMed-Datenbank. Herzlich willkommen Dr. Miriam Albers aus dem Programmbereich Bibliothek und Professor Dr. Konrad Förstner aus dem Bereich Data Sciences und Services. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Zusammen haben Sie sich beide es zur Aufgabe gemacht, die unabhängige Forschungsinfrastruktur in Europa zu stärken. Warum das notwendig ist und wie das gelingt, erfahren wir heute. Stellen Sie doch gerne einmal das Projekt vor und an welchem Stand der Umsetzung befinden Sie sich gerade?
Das Interessante ist, das Projekt hat noch gar nicht gestartet. Wir befinden uns an einem ganz frühen Punkt, nämlich dass wir versuchen, Projektgelder zu bekommen, um dieses Projekt umzusetzen. Und das ist extrem ungewöhnlich, dass wir so früh kommunizieren, beziehungsweise überhaupt kommunizieren. Normalerweise kommuniziert man eben über Projekte, die natürlich bereits bestehen. Das ist in unserem Fall anders. Wir haben versucht rauszufinden, macht jemand das? Also baut jemand eine Alternative zu PubMed? Wir haben rausgefunden, es gibt niemanden, der das macht. Wir haben dann angefangen, mit Fördermittelgebern zu sprechen, wie eben der Deutschen Forschungsgesellschaft. Und die haben gesagt, super, macht einen Antrag, aber sprecht früh darüber, damit wir früh wissen, eben gibt es noch andere Möglichkeiten. Und wir sind jetzt gerade an der Stelle, dass alle, ich sag mal, Prüfverfahren abgeschlossen sind. Und wir warten jetzt gespannt auf die Entscheidung der Deutschen Forschungsgesellschaft, ob wir gefördert werden oder nicht.
Okay, also alles noch in den Kinderschuhen sozusagen. Welche medizinisch-pharmazeutische Fachliteratur findet man denn aktuell wo? Und warum kann ich diese jetzt nicht zum Beispiel einfach auf Google finden?
Sie finden pharmazeutische medizinische Fachliteratur natürlich eben in der US-Datenbank PubMed. Sie finden die auch zum Beispiel bei Embase, das ist eine kommerzielle Datenbank des Unternehmens Elsevier, sage ich mal. Sie finden sicher auch Zeitschriften in offenen Datenbanken wie OpenAlex. Sie finden auch pharmazeutisch-medizinische Literatur über Google, überhaupt kein Problem. Aber das Besondere an PubMed ist eben, hier finden Sie die Sachen ausgesucht. Das heißt, Sie finden nicht alles Mögliche, sondern Sie finden es qualitätsgeprüft und Sie finden die Sachen auch eben verschlagwortet. Das heißt, dort sind sogenannte Mesh-Terms dabei gefügt, die dafür sorgen, dass sie immer alles zum Beispiel zu einem Medikament oder zu einem Wirkstoff finden. Und das kann Google nicht leisten in dieser Form.
Das Projekt läuft großenteils über den ZBMed-Fernzugriff. Wie funktioniert die digitale Bibliothek?
Okay, das sind zwei verschiedene Sachen. Also es gibt die PubMed-Datenbank, da kann man eben einfach, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen nach Literatur recherchieren. Also zum Beispiel, ich sage, ich möchte etwas wissen über Aspirin, dann kann ich da Aspirin eingeben und finde alles über Aspirin. Wenn ich jetzt aber an Volltexte dran möchte, die lizenziert geht, geht das nicht über PubMed aktuell. Das geht aber über die Datenbank oder die Suchmaschine Livivo, die wir haben von ZBMed. Und wenn Sie sich bei ZBMed einen Ausweis holen und einen Wohnsitz in Deutschland haben, dann können Sie, das geht alles virtuell, Sie können aus unseren Seiten durchklicken, dann kommen Sie auch wirklich an die Volltexte, die dahinter liegen, ohne dass Sie die beim Verlag lizenzieren müssen. Und das ist sozusagen, also der Fernzugriff von ZBMed wird dann künftig eine tolle Ergänzung sein zu dem Projekt OLSPUB, aber da geht es eben erstmal darum, dass man die Literatur sicher überhaupt finden kann.
Genau, man spricht dann von Metadaten. Also das heißt, PubMed enthält eigentlich nur die Metadaten, das heißt zum Beispiel Publikationsdatum oder Journal und eben ein Abstract, aber noch nicht den Volltext. Es gibt weitere Projekte wie PubMed Central, die dann auch für spezifische Zeitschriften, die Open Access sind, das auch vorhalten können, den Volltext. Aber es geht hier erst einmal nur um die Metadaten, die dann von so einer Suchmaschine genutzt werden, um eine Suche entsprechend zu ermöglichen.
Und was bedeutet in dem Kontext und natürlich auch generell dann Open Access?
Open Access bedeutet, wie gesagt, normalerweise oder früher war es immer so, dass man eben dafür bezahlen musste, um lesen zu dürfen. Und es ist ja aber so, dass die Wissenschaftler häufig werden sie von der Uni bezahlt, um Artikel zu schreiben. Und dann werden sie von der Uni bezahlt, um einen Artikel zu begutachten. Und dann bezahlt die Uni wieder, dass der Artikel eingekauft wird, dass man ihn lesen kann. Und Open Access versucht eben, diese relativ krude Finanzierungsmöglichkeit zu durchbrechen. Und das heißt, es wird einmal zum Beispiel, also es gibt verschiedene Arten von Open Access, aber eine ist, man bezahlt eben einmal, wenn man publiziert, und dann kann die ganze Welt es frei lesen. Das hat halt für uns alle Vorteile, aber zum Beispiel auch Vorteile für alle Länder, die eben über weniger Budget verfügen. Die können natürlich dann auch frei darauf zugreifen. Und man erreicht dadurch auch als Autor natürlich viel mehr Menschen, als wenn das Ganze hinter einer Bezahlschranke ist.
Denn häufig sind nur Forschende, die über solche Bezahlschranken kommen, und die eigentliche Bevölkerung, die Steuerzahler das Ganze ja finanziert, ist normalerweise von sowas ausgeschlossen. Das heißt, Open Access ist eigentlich ein wichtiger Schritt, dieses Wissen zu demokratisieren und eigentlich diese Menschen, die dafür zahlen, auch den Zugang zu diesem Wissen, was generiert wurde, zu ermöglichen.
Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man uns so zuhört, warum ist denn PubMed überhaupt in Gefahr?
Naja, wie viele ja mitbekommen haben, hat die Führung in den USA gewechselt, und diese treffen für uns häufig ungewöhnliche Entscheidungen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Direktorin der Nationalbibliothek dort von heute auf morgen entlassen wurde. Dazu gehört, dass bestimmte Länder von bestimmten Datenbanken ausgeschlossen wurden. Dazu gehört, dass eben Schlagworte auch in Bibliotheken und unter Wissenschaftlern verändert wurden. Zum Beispiel eben von Golf auf Mexiko zu Golf auf Amerika oder von Gender zu Sex, was halt gewisse Geschlechtstypen ausschließt. Und dazu gehört aber auch, dass PubMed, welches betrieben wird von der National Library of Medicine, die wiederum wird finanziert von dem National Health Institute, die haben Budgetkürzungen von 40%. Und das sind alles Dinge, die Alarmsignale bei allen Forschenden hochfahren, sage ich mal. Und das ist halt ein Problem. Aber nicht nur das ist ein Problem. Ich glaube, in vielen Ländern sind politische Situationen ungewiss, könnten ungewöhnliche politische Entscheidungen getroffen werden. Gleichzeitig leben wir auch in einer Zeit, wo Naturkatastrophen passieren können, Stromausfälle, wie wir das in Spanien gesehen haben. Und deswegen, wie gesagt, gibt es viele Gründe, warum PubMed gefährdet sein könnte.
Man muss einfach sagen, die biomedizinische Forschung ist so essentiell und wichtig, wir könnten uns nicht leisten, einfach jetzt eine Woche oder einen Monat darauf verzichten. Das würde enorme Rückschläge bedeuten. Und so eine Redundanz von solchen Ressourcen ist tatsächlich gar nicht selten zu finden. Also in den Lebenswissenschaften, zum Beispiel bei den Nukleotid-Datenbanken, gibt es eine Spiegelung der Datenbank in USA, Europa, also in UK und in Japan zum Beispiel. Und warum haben wir das nicht hier? Und das ist eine historische Frage, die würden wir jetzt einfach anders beantworten. Und wir sehen halt einfach die Wichtigkeit. Schade, dass das sozusagen aus der Not heraus jetzt passiert. Aber es ist gar nicht ungewöhnlich, dass man solche Systeme in diese Art fährt. Und wir wollen einfach dafür sorgen, dass wir eben nicht so eine Lücke haben und letztendlich eine Versicherung schaffen. Meine Versicherung hofft mir immer, dass man die nicht braucht, aber das kann hier einfach jederzeit passieren, und dafür wollen wir einfach eine Lösung parat haben, wenn das der Fall sein sollte.
Was leistet denn PubMed aktuell und warum brauchen wir jetzt überhaupt eine europäische Alternative?
Ja, PubMed ist eine Suchmaschine, die es ermöglicht, sehr effizient gezielt nach Literatur zu suchen. Das heißt, ich habe ein Thema, das mich interessiert, und ich möchte wirklich nur Artikel in einer Suche finden, und das ist genau das, was PubMed macht. Das heißt, ich kann hier sehr effizient suchen, wurde auch schon von gesagt, ich kann auch zum Beispiel Schlagworte nutzen, und damit kann ich sehr effizient nach diesen Sachen suchen, häufig dann auch mit Verweisen auf den Artikel. Das heißt, dort kann ich dann draufklicken und lande dann vielleicht bei dem Volltext, bei dem Verlag oder bei anderen Quellen. Und das ist eigentlich die Hauptfunktion von PubMed, eine effiziente Suche nach lebenswissenschaftlicher Literatur.
Aber dazu ist PubMed eben auch noch die Grundlage für ganz viele andere Dienste. Also ganz viele Datenbanken, die wir kennen, bauen auf den Daten von PubMed auf. Und auch ganz viele Dienste, gerade auch in der Pharmazie, gerade auch in der pharmazeutischen Industrie, basieren alle auf den PubMed-Daten und auf dem Monitoring, was eben auch kommerzielle Firmen über PubMed anbieten. Das heißt, wenn PubMed nicht mehr zugänglich ist, ist es nicht einfach nur eine Suche nach Artikeln, die nicht mehr funktioniert, sondern da bricht tatsächlich die Suche von Ärzten, aber auch ganz viele eben medizinische Drittdienste und andere Datenbanken zusammen. Also da wäre von heute auf morgen, und das ist glaube ich, tatsächlich eine konservative Einschätzung noch, die medizinische und pharmazeutische Forschung einfach lahmgelegt.
Okay, kann ich dann jetzt quasi davon ausgehen, dass der PubMed-Bestand in Ihr Projekt übernommen wird?
Ja, das ist der Fall. Und wir sind auch eine von diesen, die jetzt schon darauf aufbauen. Mit unserem Discovery Service Livivo nutzen wir unter anderem PubMed als Quelle, so wie das gerade von Miriam Albers beschrieben wurde, und bauen das in unseren Dienst ein. Das heißt, wir haben diese Daten auch bei uns herumliegen. Das heißt, wenn es jetzt abgeschaltet wird, hätten wir diese Daten da, aber natürlich nicht die neueren oder neu erschienene Publikationen. Aber wir sind unter anderem an diesen Daten dran. Das heißt, wir haben die lokal vorliegen und auch andere Services nutzen den entsprechend weiter, um ihre Dienste damit zu vervollständigen.
Und werden dann in Zukunft auch noch andere Datenquellen integriert, sodass, also wenn ich mir das jetzt vorstellen darf, dann auch alles über dasselbe Medium oder über denselben Zugang erreichbar, einsehbar ist?
Im Moment geht es erstmal darum, wirklich eine Alternative zu PubMed zu schaffen. Das heißt, wir werden uns da aber auch erstmal auf den Kern von PubMed konzentrieren, weil in PubMed sind tatsächlich auch mehrere verschiedene Quellen. Und der Kern von PubMed ist die sogenannte Datenbank Medline. Und die werden wir erstmal nachbauen und dann nach Abschluss des Projektes, nach den 18 Monaten, würden wir eben prüfen, was kann man noch zusätzlich anbieten. Und da läge unser Fokus auf europäischen Quellen, weil diese meistens nicht so stark in PubMed vertreten sind.
Und mit welchen rechtlichen Hürden hatten Sie jetzt in diesen Prozessen oder werden Sie vielleicht auch noch in den weiteren Prozessen zu kämpfen haben?
Also momentan muss man sagen, die Daten von PubMed sind öffentlich verfügbar und sind auch nachnutzbar. Das basiert darauf, dass die Verlage ihre Publikationsdaten, also ihre Metadaten abgeben und das ermöglichen, dass man das entsprechend über PubMed suchen kann. Was wir im Zuge des Projektes machen, ist letztendlich eine Plattform bieten, wo die Verlage ihre Metadaten reinladen können und wir das dann über die Suche bereitstellen können. Und die rechtlichen Sachen, die zu klären sind, oder die organisatorischen Sachen sind, dass die Verlage genau das auch bei uns machen. Wir können leider nicht einfach diese Metadaten herunterziehen und nutzen. Das wäre technisch natürlich machbar, aber damit würden wir Copyright-Probleme bekommen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Verlage diese Metadaten, besonders die Abstracts, entsprechend bei uns dann hochladen. Und dafür sind wir auch in Gespräche und dafür haben wir auch Expertinnen an Bord, die genau diese Gespräche mit den Verlagen führen.
Und der andere rechtliche Punkt ist natürlich, dass die ganze Software oder zum Beispiel auch wie Mesh zugeordnet wird, also wie die Schlagwörter verteilt werden, dass das alles eben nicht frei verfügbar ist. Und genau deswegen braucht man ja überhaupt erst das Projekt, weil wir das alles nachbauen müssen.
Und wie sehen die nächsten Schritte in der Zukunft jetzt aus? Also sowohl, wenn Sie die Bewilligung bekommen, als auch ohne Bewilligung.
Ja, ich fange vielleicht mal an mit dem Teil, wenn die Bewilligung stattfindet. Wir haben dieses Programm für 18 Monate ausgelegt und wir werden dann einerseits die Software entwickeln. Das heißt, wir werden einerseits eine Plattform entwickeln, wo die Verlage ihre Artikel Metadaten hochladen können und gleichzeitig auch ein Suchinterface, wo entsprechend wie bei PubMed danach gesucht werden kann. Gleichzeitig werden wir auch eine API, also eine Programmierschnittstelle bereitstellen, sodass diese Daten verfügbar sind und auch andere Möglichkeiten, solche Data Dumps entsprechend abzuziehen und entsprechend nachzunutzen. Und das eben alles in diesen 18 Monaten. Wichtiger Teil davon ist eigentlich auch ganz viel Community-Arbeit. Wir haben das schon angesprochen. Wir wollen hier eine nachhaltige Lösung bauen und das werden wir nicht alleine schaffen. Und es ist genau das Problem, was wir eigentlich hauptsächlich angehen wollen, ist, dass wir eine nachhaltige, community-basierte Lösung entwickeln und dazu werden wir, und das haben wir jetzt auch schon gemacht, durch diese Veröffentlichung des Antrages, weit in die Community hinein kommunizieren und gucken, mit wem man das zusammenhängen kann. Wir wollen nicht einen direkten Nachbau machen, in dem Sinne, dass wir die einzige Instanz sind, die das Ding fährt, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen das technisch bereitstellen, aber auch eben anderen Leuten ermöglichen, genau das auch zu machen. Deshalb wird das von Beginn an Open Source sein, das heißt quelloffen, das heißt also jeder kann eigentlich dieses Tool nehmen und nachbauen und auch bei sich selber entsprechend dann hosten. Und die Daten werden so früh wie möglich entsprechend verfügbar sein, sodass das auch hier entsprechend Nachnutzung stattfinden kann. Und das sind eigentlich diese ersten 18 Monate, das heißt das technische Aufbauen, das Community Building und auch schon das erwähnte Sprechen mit den Verlagen, um entsprechend die Metadaten zu bekommen und da den Datenfluss zu haben. Miriam, willst du vielleicht sagen, was passiert, wenn es nicht funktioniert?
Wenn es nicht klappt, wäre das natürlich schlecht. Nein, es ist, wir sind ja eben die Zentralbibliothek für Medizin, Informationszentrum, Lebenswissenschaften. Und genau unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, da eine Lösung zu finden, weil das aus unserer Sicht komplett fahrlässig ist, hier jetzt nicht zu reagieren. Und das heißt, wir werden dann andere Fördermöglichkeiten suchen. Wir haben auch schon teilweise mit anderen potenziellen Fördermöglichkeiten gesprochen. Wir wollten aber erstmal eine, ich sag mal, sichere, bekannte, verlässliche Förderung hier in Deutschland versuchen nach einem Standardverfahren. Wenn das nicht funktioniert, werden wir versuchen, auch, ich sag mal, unorthodoxe Wege zu gehen. Und wir werden weiter versuchen, wie auch hier, dass wir, also eben vielen Dank, dass wir nochmal auf Ihren Podcast kommen dürfen, versuchen, die Öffentlichkeit darüber zu informieren und einfach auch die Politik dort mit ins Boot zu holen. Denn das, was unser Projekt kostet, ist für das, was man dafür bekommt, extrem wenig. Und aus unserer Sicht sollte bei allen Kürzungsgesprächen dafür halt wirklich das Geld und der Platz und die Zeit dafür sein.
So wie Sie mir danken, danke ich Ihnen natürlich auch, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Herzlichen Dank an Dr. Albers und Professor Dr. Förstner für das Gespräch. Wir von der PZ wünschen Ihnen natürlich gutes Gelingen und dass es alles so klappt, wie Sie sich das vorstellen im weiteren Verlauf.
Dankeschön.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.